Inforadio Podcast.
Diplomatie direkt, Botschafter im Gespräch. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussion, einer besonderen Diskussion, die wir, das Inforadio des RBB, gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt in Berlin veranstalten. Besonders, weil heute zwei deutsche Spitzendiplomaten aus ihrem Leben erzählen, uns Einblicke gewähren in den Alltag und über die Länder, in denen sie leben und arbeiten, sprechen werden. Die Länder, das sind die beiden größten Nachbarn Deutschlands, Frankreich und Polen. Ich freue mich sehr, Dr. Susanne Wasum-Rainer begrüßen zu dürfen. Sie leiten seit wenigen Wochen die Botschaft in Paris. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und Rüdiger Feier von Fritsch ist auf Posten, wie Sie so sagen, in Warschau. Ebenfalls herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen sowohl über das deutsch-französische als auch über das deutsch-polnische Verhältnis sprechen und über das Weimarer Dreieck, diese ziemlich einzigartige Dreiecksbeziehung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, die leider in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen wird, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auch darüber werden wir reden. Frau Wasum-Rainer, Sie sind Juristin. Sie haben an den Botschaften in Rabat und Tel Aviv gearbeitet, waren die ständige Vertreterin Deutschlands bei den Vereinten Nationen in Genf, haben die Bundesregierung in Völkerrechtsfragen beraten. Und dann kam Ende Februar der Ruf nach Paris. Waren Sie darauf vorbereitet? Kam es überraschend?
Ich war darauf vorbereitet, insofern als meine Versetzung im Rahmen dieser Rotation, der wir alle unterliegen, die ein schöner Teil dieser Arbeit für das Auswärtige Amt ist, anstand und ich schon ungewöhnlich lange im Inland eingesetzt war. Ich war ein bisschen überrascht über die Berufung nach Paris. Ein Posten, der zu den prestigeträchtigsten, wichtigsten gehört, den der Auswärtige Dienst hat, der eine wirklich besondere Bedeutung hat. Ich habe das als große Auszeichnung empfunden, als große Auszeichnung für mich persönlich empfunden, als große Auszeichnung aber auch für mich als Leiterin der Rechtsabteilung und für alle Kollegen in der Rechtsabteilung, weil ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass es auch eine Auszeichnung für einen Arbeitsbereich im Auswärtigen Amt, wofür das Auswärtige Amt immer sehr glaubhaft eintritt, die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, dass eine sehr sichtbar für alle gezeigt hat, dass ein Vertreter dieser Arbeit mit einer solchen internationalen Aufgabe betraut wird. Das fand ich eine sehr schöne, das hat mich sehr gefreut.
Gut, aber Sie haben schon gesagt, es ist schon etwas Besonderes, jedenfalls so wurde es auch in den Medien dargestellt, eine Frau in einer Großbotschaft. Sie haben mir erzählt, Sie hatten eigentlich am Anfang darüber gar nicht so genau nachgedacht. Erst als es dann immer wieder thematisiert wurde, haben Sie gedacht, oh ja, Frau, Großbotschaft. Sind Sie da so ein bisschen ins Grübeln gekommen denn?
Ich bin nicht ins Grübeln gekommen, aber in die ganzen letzten Posten, die ich im Auswärtigen Amt wahrgenommen hatte, waren immer Posten, wo irgendjemand dann auch gesagt hat, das ist aber das erste Mal, dass das von einer Frau wahrgenommen wurde.
So dass ich, also Sie kennen das schon.
Genau. Sie kennen das schon. Ich habe das nicht mehr weiter wahrgenommen, aber nein, das ist ein bisschen im Scherz. Natürlich ist mir bewusst, so wie ich auch das zusammen mit Emily Haber die beiden ersten Frauen waren, die Leitung einer Abteilung übernommen haben, ist mir bewusst, dass ich das erste Mal mir eine solche Großbotschaft mit einer Frau besetzt wird. Ich freue mich darüber, weil erstens entspricht es der Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft und zweitens haben wir sehr, sehr viele jüngere Frauen, also ich gehöre natürlich zu der älteren Generation der Frauen im Auswärtigen Dienst, die unglaublich kompetent, unglaublich tüchtig, unglaublich einsatzfähig sind. Und ich glaube auch, wenn jetzt die erste Frau eine solche Aufgabe übernimmt, dass sie auch ein Ansporn ist für viele, viele Kolleginnen. Ich sehe das schon, dass manchmal Kolleginnen viel zu bescheiden sind, dass sie eben auch, man muss ein bisschen Mut haben manchmal, um eine große Aufgabe zu übernehmen. Ich versuche diesen Mut vorzuleben und ich hoffe, dass das viel Früchte in unserem Haus tragen wird.
Herr von Fritsch, Sie sind kein Jurist und ich glaube damit im Amt eher die Ausnahme. Sie haben Germanistik und Geschichte studiert. Werder, was hat Sie in die Diplomatie gebracht?
Mir ging es wie vielleicht vielen jungen Menschen. Ich machte Abitur und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann 2 Jahre ganz andere Dinge getan und unter anderem ein Jahr eine Weltreise. Ich bin einmal um den Globus gereist mit dem Rucksack und habe gemerkt, dass es mir Freude machte, anderen Menschen mein Land zu erklären und dass ich es interessant fand, andere Länder zu verstehen und zu versuchen zu begreifen, warum sehen Menschen in anderen Ländern uns so, wie sie uns sehen. Mhm. Und das, was ich gerade skizziert habe, sind Grundaufgaben eines Diplomaten. Und deswegen war das irgendwann quasi automatisch, dass mich mein Weg dann dahin geführt hat. Als ich nach 2 Jahren zurückkam, wusste ich immer noch nicht so recht, was ich machen sollte, habe dann das studiert, was mir in der Schule Spaß gemacht hat. Das war eine gute Entscheidung, vor allem Geschichte und Germanistik, und mich dann beim Auswärtigen Dienst beworben.
Und dann hat man Sie auch gern genommen?
Offensichtlich.
Nun sind Sie seit 2 Jahren Botschafter in Warschau, aber bereits Ihren ersten Auslandsposten, damals noch als junger Diplomat, nämlich in den Jahren 1986 bis 1989, auch den haben Sie in Warschau verbracht. Spannende Jahre, denke ich mal. Mit welchen Erinnerungen sind die für Sie noch verbunden?
Das waren ungeheuer spannende Jahre. Ich hatte das Glück, eine interessante Aufgabe zu haben, denn der Jüngste an der Botschaft in der politischen Abteilung war damit betraut, den Kontakt zur Opposition und zum Untergrund zu halten. Ab und zu wurde mein Diplomat des Landes verwiesen, und wenn ich des Landes verwiesen worden wäre, wäre das nicht so schlimm gewesen, als wenn es den Botschafter getroffen hätte. Das hat mir aber das große Glück gebracht, dass ich sehr eindrucksvollen Menschen begegnet bin. Eindrucksvollen Menschen wie später selten in meinem Leben, nur Menschen, die bereit waren, für ihre Überzeugung, ihre materielle Existenz zu riskieren. Denn so war es. Wer damals in der Opposition war, der verlor berufliche Perspektiven, Anstellungen und anderes mehr. Und das war bereichernd und faszinierend. Wir sind sehr gerne da gewesen, wir, meine Familie und ich, meine Frau und ich, weil wir diese menschliche Bereicherung so erlebt haben. Ansonsten war es ein Land im völligen Niedergang, völligen wirtschaftlichen Niedergang. Man vergisst leicht, wie sehr das sozialistische Modell ja nicht nur politisch gescheitert ist, sondern auch restlos wirtschaftlich gescheitert ist. Und das war 1989 der Fall. Das waren insofern hochspannende Jahre. Und meine allerletzte Aufgabe war die Vorbereitung eines Besuches des Bundeskanzlers in Polen, der am 9. November 1989 um 15 Uhr landete und abends fiel die Mauer. Daraufhin reiste er am nächsten Tag zurück, unterbrach seinen Besuch und kam wieder. Wir mussten alles umorganisieren. Sie können sich vorstellen, dass aus unserer Sicht der Mauerfall die größte anzunehmende Katastrophe war.
Denkbar ungeeignet kam, aber da sind Sie nicht allein. Ich glaube, es kam für einige ziemlich ungeeignet, jedenfalls zum falschen Zeitpunkt.
Bei aller Freude, muss ich hinzufügen.
Genau, bei aller Freude. Ja. Gut, aber Sie haben gerade geschildert, gerade diese ja auch schwierigen, aber sehr eindrücklichen Jahre, auch durch die Kontakte, die Sie da pflegen konnten. Sind das auch nach wie vor Erkenntnisse, Erfahrungen, die Ihnen jetzt bei dem Wiederverstehen des Landes, sage ich mal, auch bei Befindlichkeiten vielleicht der Menschen, der Regierungen helfen, also die wichtige Grundlage sind auch?
Unbedingt. Zum einen ist es natürlich die Kenntnis des Landes, die mir jetzt hilft. Vieles bleibt gleich, vieles hat sich geändert, darüber können wir auch noch sprechen. Es hilft, viele jetzigen Akteure zu kennen, weil ich ihnen damals begegnet bin. Die waren damals so alt wie ich und sind heute in Regierungsverantwortung und anderem mehr. Es hilft aber vor anderem, Polen im Abgleich zu verstehen. Mhm. Dieses Land, das in einer so schwierigen, katastrophalen Situation war, das gekannt zu haben und daher ermessen zu können, welche ungeheure Erfolgsgeschichte unser östlicher Nachbar hingelegt hat, das ist das eigentlich, was sehr hilft.
Frau Wasemrana, Sie haben schon gesagt, Sie waren überrascht, erfreut, natürlich auch mit ein bisschen Herzklopfen in Erwartung dieses neuen Postens. Nun sind Sie seit wenigen Wochen da, Sie leben in einer wunderbaren Stadt und ich glaube, Sie leben in einer Residenz, die zu den schönsten Auslandsvertretungen Deutschlands auf der Welt gehört. Sind Sie denn mittlerweile schon mental angekommen, also nicht nur physisch, oder ist das immer noch sowas, wo Sie sagen, ja, mal kneifen, wo bin ich?
Ja, ich bin angekommen. Ich habe dieses schöne Haus bezogen. Ein Haus, was eine unglaubliche Geschichte hat, eine unglaubliche Geschichte auch zwischen Deutschland und Frankreich hat, in dem Bismarck gearbeitet hat, das dann die Botschaft des Deutschen Reiches wurde, das dann Residenz wurde, das gegen Ende des Zweiten Weltkrieges dann konfisziert wurde, aber uns dann zurückgegeben wurde, was also über viele, viele Jahrhunderte schon irgendwie im deutsch-französischen Verhältnis eine Rolle spielt. Es ist eine Art lebendes Museum, es ist ausgestattet worden durch Josephine für ihren Sohn Eugène, von Napoleon adoptiert, hat also ein wunderbares Empire-Stil. Wir wohnen darin, die Gäste sitzen auf diesen Stühlen. Es gibt immer 2 Exemplare. Einer steht in meinem Haus sozusagen und der andere im Louvre. Also, wenn es also solche Tage der offenen Tür gibt und wir das Haus öffnen für französische Besucher, gibt es also ungeheuren Andrang. Und sonst Paris. Ich kannte natürlich Paris schon. Es ist natürlich kennt man Frankreich. Ich war 100.000-fach in Frankreich. Als Kind erinnere ich mich immer ein bisschen traurig, wenn unsere Eltern in den Ferien mit uns nach Frankreich gefahren sind, weil das ist ja nicht richtig Ausland gewesen.
Das heißt, Sie kommen aus einer Gegend, die relativ nah zur Grenze war?
Ganz genau. Genau. Wo, also mein Vater im Weingeschäft und im Sektgeschäft natürlich immer seine Partner schon hatte. Paris ist eine wundervolle Stadt. Und was ich besonders faszinierend finde, wenn man jetzt so lebt und sich damit auseinandersetzt, ist eine sehr unterschiedliche Mentalität der Menschen in unserem Land, der Menschen in Frankreich. Eine faszinierende Geschichte, die viel weniger Brüche hat, keine Brüche. Also Algerien wird als Bruch empfunden, oder aber das sind keine Brüche, das sind es ist eine Akzeptanz dieser großen französischen Geschichte, die sehr faszinierend ist, wenn man lebt und das sieht. Also diese gebaute Geschichte in Paris ja auch sieht. Also es ist schon eine wunderbare Erfahrung, dort zu sein.
Also Sie sprechen ja auch, und Sie haben ja auch schon erzählt, dass Sie natürlich auch als Kind schon häufig da waren, aber nun Frankreich oder auch die deutsch-französische Partnerschaft, Freundschaft sind ja nun auch erst Themen, die Sie sich langsam einarbeiten müssen. Dafür ist Aktenstudium unumgänglich, aber wie wichtig sind Ihnen dabei auch Gespräche oder auch Kontakte mit Leuten, die Sie kennenlernen, die Sie vielleicht auch schon kennen? Also das heißt, worauf ja, beziehen Sie sich auch ein bisschen gerade jetzt, um eben in dem Land tiefer einzutauchen, es besser zu verstehen?
Zwei Aspekte in Ihrer Frage. Also diese deutsch-französische Partnerschaft, Freundschaft, das ist für jeden, der ins Auswärtige Amt eintritt, also wie die Muttermilch. Man kann nicht deutscher Diplomat sein, ohne gleichzeitig Frankreich zu denken. Und auf allen Posten, die ich in der Zentrale hatte, ist einer der ersten Aufgaben, die man zu erledigen hat, die Fahrt nach Paris, um seinen Homolog, seinen Partner auf der anderen Seite im Quai d'Orsay kennenzulernen. Also das Bewusstsein dieses kostbaren Gutes der deutsch-französischen Freundschaft und Partnerschaft, das hat jeder, das hat Herr von Fritsch genauso mitbekommen, wie ich auch. Der zweite Aspekt Ihrer Frage, Gespräche. Natürlich, das ist einfach das A und O. Das ist das, was man jeden Tag macht. Das ist Deutschland in Frankreich zu erklären und in den Gesprächen Frankreich zu verstehen, zu hören, was die Fragen sind, zu hören, was die Bedürfnisse sind, zu hören, was weiterentwickelt werden soll, Unzufriedenheit vielleicht zu hören, Wünsche zu hören. Oder auch einfach nur die Freundschaft bestätigt zu hören.
Mhm. Also, und dann eben erstmal zuhören und gucken, was man selbst daraus macht.
So ist es. Also das ist das A und O. Die Offenheit für Menschen ist das A und O unseres Berufes.
Herr von Fritsch, das haben Sie aus Ihrer vorherigen Zeit, also aus der ersten Zeit, sage ich mal, der von 86 bis 89 erzählt. Jetzt sind Sie zurückgekehrt vor 2 Jahren. Wie hatte sich das Land für Sie verändert? Was haben Sie wahrgenommen?
Man kann es vielleicht plastisch so ausdrücken. In den 80er Jahren war Warschau schwarz-weiß und zweidimensional und jetzt ist es bunt und dreidimensional. Es wächst in die Höhe, es ist eine farbige, lebendige Stadt geworden. Es ist eine moderne europäische Großstadt, eine attraktive Stadt geworden. Wir waren etwas skeptisch, was unsere Kinder anging, wie würde denen möglicherweise Warschau gefallen. Und dann haben wir für einige Tage unseren 18-Jährigen da gehabt und der ist ein bisschen rumgelaufen, von Berlin kommt. Das ist natürlich eine Herausforderung, nach Warschau zu gehen und hat nach 3 Tagen gesagt, Warschau ist cool. Also haben wir Glück gehabt, aber dieses Land hat sich ungeheuer verändert. Man muss sehen, dass die Menschen 1989 ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Sie haben diese Revolution herbeigeführt, eine Revolution von unten, so wie in der DDR. Und sie haben das Land verändert und begonnen, dauerhaft sich an die Umgestaltung ihres Landes zu machen, haben dafür große Erschwernisse auf sich genommen. Sie haben tiefgehende Reformen vollzogen Anfang der 90er Jahre und dann das Land mit großem Fleiß aufgebaut und haben heute eine großartige Leistung vorzuweisen. Polen ist das einzige Land, das durch die große Krise der letzten Jahre ohne rote Zahlen im Wachstum gegangen ist, um das vielleicht damals festzumachen. Das ist das eine, was mich zutiefst beeindruckt, der Wandel des Landes. Und das andere, was mich noch mehr beeindruckt, ist aber der Wandel in unseren Beziehungen, in den deutsch-polnischen Beziehungen in dieser Zeit.
Darüber wollen wir gleich sprechen. Bedanke mich erstmal für diesen ersten Teil und wir unterbrechen jetzt ganz kurz für die Schlagzeilen. Ein polnischer Schriftsteller hat den deutsch-polnischen Dialog mal als die schwierigste Sprache der Welt bezeichnet. Und Klaus Habrecht, ich glaube allen bekannt, schrieb über die deutsch-französische Partnerschaft: Sie sind aufeinander angewiesen und voneinander abhängig. Sie gehören zueinander, auf Gedeih oder, falls sie sich dem Gebot der Vernunft entziehen, auf Verderb. Sie können nicht ohne einander, selbst wenn sie miteinander nicht können. Die Zitate machen deutlich, sowohl das deutsch-polnische als auch das deutsch-französische Verhältnis war und ist nie langweilig. Auf Konflikt folgte Annäherung, dann nochmal wieder Abkühlung, aber nie Stillstand und vielleicht liegt ja gerade in der Bewegung die Stabilität. Diplomatie direkt, Botschafter im Gespräch. Meine Gäste sind heute Dr. Susanne Wasum-Rainer, deutsche Botschafterin in Paris, und Rüdiger Freiherr von Fritsch, deutscher Botschafter in Warschau. Frau Wasum-Rainer, Sie haben ja gewissermaßen mit der neuen Regierung Hollande in Paris Ihren Job übernommen. Wie nehmen Sie die Stimmung im Moment im Land wahr? Also wenn Sie mit Leuten auf der Straße reden oder auch Freunde treffen, was beunruhigt die Franzosen im Moment stärker? Die Lage im eigenen Land, Europa? Ist es so eine Melange aus beidem? Kann man das trennen oder können Sie da eine Stimmungslage ausmachen?
Frankreich hat gerade abgeschlossen einen viel zu langen, so empfinden es viele Menschen in Frankreich, Zeitraum des Wahlkampfes, zuerst für die Präsidentschaftswahlen und dann für die Assemblée-Wahlen, die Parlamentswahlen. Frankreich, die Franzosen erkennen, dass die wirtschaftliche Lage nicht einfach ist, dass die Zeit, die vor ihnen liegt, erst zunächst von ihnen verlangt, wirklich in der Realität anzukommen. Es gab in diesen Monaten des Wahlkampfes sehr viele Versprechen, von denen auch Franzosen die Frage gestellt haben, ist das realistisch? Ist das der Weg, den wir gehen können? Die Zahlen, die jetzt vorgelegt werden, die Debatten, die jetzt begonnen haben, die zeigen vielen Menschen, dass die Reformprozesse, die viele andere europäische Partner schon lange begonnen haben, dass diese Zeit den Franzosen bevorsteht. Und da sehe ich eine gewisse Sorge. Der Blick auf Europa, der sieht aus Frankreich anders aus als der Blick von uns. Für uns waren zum Beispiel Dinge wie die Osterweiterung etwas, die haben Deutschland sehr bereichert. Wir sind sozusagen vom Rande in die Mitte Europas gerutscht. Wir haben gute Partnerländer rund um uns herum. Für Frankreich ist diese Perzeption der Bereicherung weniger stark ausgeprägt. Die Globalisierung, dieser Prozess und der Globalisierungsprozess werden von Frankreich mit größerer Zurückhaltung wahrgenommen, als das bei uns der Fall ist.
Und wenn wir noch mal ein bisschen, und darüber wollen wir ja auch noch ausführlicher reden, auf das deutsch-französische Verhältnis kommen, also mit Hollande in Paris und Frau Merkel in Berlin. Können Sie denn für Sie erkennbar seit dem Machtwechsel realisieren, dass es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten gibt?
Also die deutsch-französischen Beziehungen, die deutsch-französischen Sonderbeziehungen sind von Präsident Sarkozy jedenfalls auch in den letzten Jahren in sehr ungewöhnlicher Weise gepflegt und hervorgehoben worden. Präsident Hollande, der sich ja auch absetzen muss von seinem politischen Gegner, hat da ein bisschen zurückgefahren und vielleicht damit auch eine gewisse Normalität wieder hergestellt. Der neue Präsident und Frau Merkel haben sich schon mehrfach getroffen. Ich mache mir um die persönlichen Beziehungen überhaupt keine Sorgen. Das Bewusstsein der Zusammenarbeit ist bei diesen beiden Menschen wie bei allen in der Regierung sehr, sehr stark ausgeprägt. Und es ist die gemeinsame Verantwortung, die alle Politiker in Frankreich und alle Politiker in Deutschland empfinden, die da eine Kooperation wahrscheinlich völlig unverändert, aber vielleicht mit anderen
politischen Spielern. Ja. Genau. Ja, Herr von Fritt.
Man darf, glaube ich, wenn man das deutsch-französische Verhältnis sieht, ja eines, wenn man die Geschichte betrachtet, auch nicht übersehen, dass diese beiden großen Partner in der Mitte Europas sich immer wieder haben zusammensetzen, über bestimmte Fragen verständigen müssen, weil wir in einer Reihe von Fragen, glaube ich, sehr verschieden denken.
Wir denken in fast allen Fragen ganz anders, was der Reiz überhaupt ausmacht. Ich finde, also es ist faszinierend zu sehen, dass es praktisch keine Frage gibt, wo nicht der Ausgangspunkt in Deutschland und der Ausgangspunkt in Frankreich anders sind. Genau. Dann steht man zuerst mal da und sagt, was macht man denn jetzt? Aber dieses Verantwortungsbewusstsein und dann das sich zusammenraufen und zu suchen, wie kann man aus diesen unterschiedlichen Herangehensweisen einen Kompromiss finden. Das ist erstens so, dass das Ergebnis oft sehr viel besser ist, als jede dieser Positionen war. Und es ist zweitens reizvoll, weil man damit andere Partner gewinnt. Wenn erstmal die Deutschen und die Franzosen sich zusammengerauft haben, dann erleichtert das oft, das mit anderen
den
zu teilen
zu
und den Kreis zu erweitern. Mhm. Also ich finde es per se eher bereichernd, dass wir unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Und es verbessert die Dinge, als würden wir einfach von der gleichen Perspektive her diese ganzen komplexen Probleme betrachten.
Mhm. Schauen wir ein bisschen auf Deutschland und Polen, Herr von Fritsch. Es gibt sicherlich mehr Gemeinsamkeiten, auch im Denken zwischen Deutschland und Polen, als zwischen Deutschland und Frankreich, wie wir gerade gehört haben. Aber vor allem war natürlich dieses Verhältnis nicht nur aufgrund der Geschichte eins mit Höhen und Tiefen. Heute allerdings sind Polen und Deutsche nicht mehr Gefangene ihrer Vergangenheit, sagte kürzlich der nun scheidende polnische Botschafter hier in Berlin, Marek Prawda. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Wir sind nicht mehr gefangen in unserer Vergangenheit, aber sie wird uns natürlich dauerhaft begleiten. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich ordne die Änderung im deutsch-polnischen Verhältnis in mein persönliches Leben ein Stück weit auch erleben ein. Als ich 1989 gegangen bin, waren die deutsch-polnischen Beziehungen, und zwar, da kann man durchaus zusammenfassen, die Beziehung Polens zur Bundesrepublik wie auch zur DDR, das muss man mit bedenken, in Summe ein großes Problem. Es gab von beiden Seiten, wenn wir das Verhältnis Bundesrepublik, Volksrepublik Polen beleuchten, immer wieder Versuche, es zu verbessern. Es gab die vor allem zivilgesellschaftlichen Bemühungen, denkt man an die großen Anstrengungen der Kirchen, die Ostdenkschrift der evangelischen Kirchen in den 60er Jahren, den Briefwechsel der katholischen Bischöfe. Es gab die wunderbare, in Deutschland viel weniger erinnerte als in Polen, großartige Hilfsaktion vieler einzelner Menschen Anfang der 80er Jahre aus Deutschland, als in Polen die Verhältnisse sehr, sehr schlecht waren. Mhm. Und in Summe schätzen wir 34 Millionen Pakete geschickt worden sind. Nicht von der Regierung, nicht von Gewerkschaften, Parteien, Roten Kreuz, sondern von Tante Erna aus Wanne-Eickel, die helfen wollte. Und das ist das eigentlich Großartige gewesen. Das heißt, all das hat geholfen, das Verhältnis aneinander näher zu bringen, aber am Ende waren wir Gefangene des Ost-West-Konfliktes. Wir konnten unser Verhältnis nur so weit verbessern, auch politisch, denken wir zurück an die großen Gesten Willy Brandts, an die Ostpolitik, wie es der Ost-West-Konflikt zugelassen hat, und der hat dem Ganzen Begrenzungen auferlegt. Und in dem Moment, als die Begrenzung gefallen ist, als der eiserne Vorhang weg war, sind diese beiden Länder und Völker fast wie Magneten aufeinander gegangen, in einer wunderbaren Art und Weise, und wir haben in kurzer Frist die schwierigsten Belastungen, die wir ausräumen konnten, durch Vereinbarung ausgeräumt. Wir haben geschätzt, etwa, wir wissen es gar nicht genau, 1000 Partnerschaften zwischen Städten, Gemeinden, Landkreisen, Wojewodschaften. Und da wird Nachbarschaft konkret, weil hier die Kirchenchöre und die Feuerwehren treffen, die Menschen zueinander finden.
Politik kann ja viel sagen. Also solche Zahlen sagen immer erstmal noch nichts, sondern da muss man auch wirklich,
genau,
gelebtes Leben muss dann auch dahinter stehen. Ne?
Genau, und das ist es. Politik kann viel vereinbaren im Großen, aber Beziehungen, vor allem gute Beziehungen, sind ein Mosaik vieler, vieler Initiativen im Wirtschafts-, im Kulturbereich, eben in solchen Partnerschaften und anderen mehr. Und das hat sich über diese letzten etwas mehr als 20 Jahre wunderbar entwickelt, und es zeigt sich dabei eines, und das finde ich faszinierend. Und Sie sprachen es schon an, Frau Porn. In dem Maße, wie sich der Lärm und Staub vergangener Schlachten legt, zeigt sich, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Um es ganz salopp zu sagen, wir essen beide gerne Schwarzbrot mit Schmalz und sauren Gurken. Wir feiern beide Weihnachten am 24.12. Politisch bedeutet das, dass kaum eine Regierung in Europa im Moment so dicht bei der Bundesregierung ist, wenn es um die Lösung der Eurokrise geht, wie die polnische Regierung. Weil man dort sagt, genau die Reformanstrengungen, die Deutschland sich jetzt vorstellt, dass sie viele Partner vollziehen, bei gleichzeitiger Solidarität Deutschlands, haben wir auch durchlaufen, wir wissen, sie haben funktioniert, deswegen ist der Weg richtig. Sodass man in Summe sagen kann, Deutsche und Polen haben eine schwierige gemeinsame Geschichte, eine belastete, sie wird uns begleiten, aber heute können wir auf den positiven Erfahrungen von 1989 aufbauen und gemeinsam europäische Zukunft gestalten.
Wir haben jetzt über die etwas jüngere Freundschaft, über die etwas jüngere Partnerschaft hier gehört, Frau Wasum-Reiner, also über das deutsch-polnische Verhältnis. Frankreich und Deutschland ist eng verbunden, und es gibt kein anderes Land in der europäischen Gemeinschaft, die auch so eine enge Partnerschaft miteinander pflegen. Es gibt regelmäßige Abstimmungen und Vereinbarungen auf Minister- und Regierungsebene. Es gibt das deutsch-französische Jugendwerk. Ich glaube, seit 1963 sind 8 Millionen junge Menschen zusammengekommen. Es gibt Arte, es gibt die deutsch-französische Agenda. Da sollen 80 Projekte bis 2020. Also man kann das unendlich fortführen, diese Liste. Die Frage aber auch nochmal an Sie, und das hat Herr von Fritsch auch gerade gesagt, was ist davon bei den Menschen wirklich angekommen? Mhm. Also wo können Sie sagen, ja genau, das sind eigentlich eher die kleinen Initiativen, die haben über die Grenze hinweg in diesen Grenzregionen dazu geführt, dass man sich besser miteinander versteht, dass man überhaupt Kenntnis voneinander hat, dass man weiß, wie der andere tickt.
Wenn wir heute diesen Geburtstag des Élysée-Vertrages feiern, also heute heißt so jetzt und in den nächsten Monaten, dann sind das eben nicht nur die Regierungen, die sich sowieso schon immer treffen und die Parlamente, die sich treffen und die Europaminister, die sich treffen und die Bundestagsabgeordneten, die sich treffen, sondern das sind wirklich Tausende von Menschen in Städtepartnerschaften, in Partneruniversitäten, in gemeinsamen Studiengängen, also 8 Millionen Programmteilnehmer des deutsch-französischen Jugendwerkes. Das ist ja eine Zahl, nicht wahr? Das heißt, die Menschen sind, glaube ich, involviert. Die Menschen sind weiter involviert. Die Politiker müssen involviert sein, aber die Menschen, für viele Menschen mit großem Enthusiasmus ist das eine Partnerschaft.
Jetzt haben wir über die positiven Aspekte jeweils der bilateralen Beziehungen gesprochen. Ihr Job, sage ich mal jetzt etwas lax, ist ja aber auch dann immer so spannend oder wird vielleicht umso spannender, je kritischer es wird, wenn es mal hier und da ein bisschen hakt. Sie haben schon von Vertrauen gesprochen, das so essentiell ist, auch um diesen Beruf des Diplomaten, des Botschafters auszuüben. Was ist für Sie noch wichtig, wenn Sie an Polen denken, für ein stabiles, auch für ein, ja, im Grunde genommen langfristiges Verhältnis?
Europa, ganz einfach. Dass uns gelingt, diese europäische Integration zu bewahren. Und das wird in wenigen Ländern in der ganzen Tiefe so gut verstanden wie in diesen beiden Nachbarländern, was Europa eigentlich bedeutet, dass eben nicht ein Projekt ist, nur den Wohlstand zu mehren, sondern ein Projekt, den Frieden zu erhalten, Sicherheit zu gewährleisten, Recht und Freiheit. Das hört sich so ein bisschen floskelhaft an, aber wer ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, der weiß, wie anders es sein kann. Wir haben jahrhundertelang uns immer versprochen, wir sind Freunde, haben Verträge abgeschlossen und dann haben wir den Rücken einander zugekehrt, uns andere Partner gesucht und sind übereinander hergefallen. Und wir haben nach 1945 kluge Frauen und Männer gesagt, lass uns die Sache mal anders bedenken und uns zugeben, wir sind doch eigentlich alle Egoisten. Und lass uns unsere Vorteile so miteinander verschränken, dass sich der Vorteil jedes Einzelnen erhöht und gleichzeitig alle einen Gewinn davon haben und dass jeder, der dem anderen schaden will, weil wir so eng verschränkt sind, letztlich sich selber schadet. Das ist die ganze Logik von Europa. Und diese Konstruktion ist deswegen so essentiell, um auch heutzutage die bilateralen Verhältnisse zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Polen und vielen anderen Ländern auf einem guten Niveau zu halten. Ganz abgesehen davon, dass es uns heute in der globalisierten Welt nur in diesem Zusammenschluss gelingen kann, überhaupt erfolgreich in die Zukunft zu gehen.
Aber heißt das, was Sie sagen, und die Frage gebe ich gerne an Sie beide, dass es dann exklusive Beziehungen oder sagen wir mal besondere Beziehungen, Sie haben vorhin schon über die besonderen deutsch-französischen Beziehungen gesprochen, die deutsch-polnischen Beziehungen, dass es dann die in besonderer Art gar nicht mehr braucht?
Natürlich sind sie von besonderer Natur, auch auf Dauer, und wir müssen sie...
Sind sie auch von besonderer Bedeutung für die Zukunft?
Sie sind besonders wichtig, ganz bestimmt auch für die Zukunft, und wir müssen in einem Verhältnis, das so lange so schwierig gewesen ist, daran denken, dass natürlich das Eis nicht beliebig dick ist, auf dem wir sind. Das kann auch mal ganz schnell irgendwo brechen. Und das müssen wir mit im Kopf haben. Das gilt auch zwischen Deutschland und Frankreich genauso und mit anderen Partnern auch. Und von daher spielen gerade diese Nachbarschaftsverhältnisse Deutschland mit den beiden großen Ländern im Westen und im Osten eine so große Rolle für uns, aber für Europa insgesamt, weil da drei Schwergewichte beieinander sind, deren gutes Einvernehmen eine große Rolle für das Fortkommen Europas spielt.
Aber Sie haben es gerade vorhin gesagt, Frau Weisumreiner, und ich will ja auch die Erfolge, sage ich mal, die mit diesem Élysée-Vertrag, der am 22. Januar nächsten Jahres begangen wird, nicht schmälern. Da ist viel erreicht worden und natürlich noch umso erstaunlicher, wenn wir uns noch mal vergegenwärtigen, woher wir kamen und wo wir heute sind. Nicht nur die Länder Deutschland und Frankreich, sondern auch gerade in Bezug auf Polen. Dennoch auch an Sie noch mal die Frage, ist es die Zeit, Beziehungen zu überdenken, auch zum Beispiel in Richtung jüngerer Generation, denn die können möglicherweise auch das Gefühl haben, das ist relativ ritualisiert. Sie haben von vielen institutionellen Dingen gesprochen, die mittlerweile gut eingearbeitet funktionieren, aber ein bisschen leben.
Man sieht sehr deutlich, dass die Integration Europas seit den 50er Jahren immer dann Sprünge gemacht hat und sich entwickelt hat, wenn diese Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich funktioniert hat. Polen konnte am Anfang leider nicht dabei sein. Aber das heißt, das, wie das deutsch-französische Beziehung war, Motor Europas, das gilt auch heute noch. Das gilt auch heute noch. Diese deutsch-französischen Sonderbeziehungen, wenn Sie so wollen, waren aber niemals exklusiv. natürlich nicht. Wir sind ein Motor, aber wir brauchen alle. Wir sitzen in einem Boot und wir müssen gemeinsam entscheiden, wohin wir wollen.
Wurde manchmal anders wahrgenommen in Europa, aber war nicht so gemein, sagen Sie. Gut, okay.
Das ist eine Überzeugung, die manchmal, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, was ich absolut für legitim empfinde, dann auch in der medialen Verarbeitung oft viel zu überzeichnet rüberkommt. Wenn man sich dann trifft, ist das in der Wirklichkeit ganz anders.
Aber die Frage jetzt nach der, sagen wir mal, also schon noch Beziehungen haben, aber vielleicht neu denken, auch für eine jüngere Generation.
Wenn man nur das Deutsch-Französische, das Franco-Allemand anschaut, dann ist es auch ein Bedürfnis, was ich habe und eine Notwendigkeit, die ich sehe. Viele der Menschen, die damit zu tun haben, für die spielt der Gedanke der Versöhnung und das, woher wir kommen, eine große Rolle. Und deswegen ist es auch eine Herzensangelegenheit. Aber diese Begeisterung, die muss man weitergeben können. Und die Schicksalsgemeinschaft, in der wir sind, das ist etwas, was man jungen Menschen nahe bringen muss. Man muss den Stab weitergeben. Und so, wie Herr von Fritsch gesagt hat, Warschau ist cool, muss man jungen Franzosen erklären, Berlin ist cool. Paris ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist big fun in Berlin. Und junge Deutsche sind moderne, internationale Menschen, wie in Frankreich auch. Und es lohnt sich. Wir sind so eng zusammen. Wir bereichern uns durch den Austausch.
Und wenn Sie in Berlin sind, können Sie gleich nach Warschau weiterreisen, ne, Herr von Fritsch?
Und das immer leichter. Die Autobahn ist jetzt geschlossen seit der Europameisterschaft. Man ist mit dem Zug in weniger als 5,5 Stunden inzwischen dort. Und das zeigt aber auch, dass natürlich die Natur der Beziehung sich wandelt. Vieles wird selbstverständlicher. Man nimmt die Grenzen kaum noch wahr und man hat die Chance, den anderen besser zu verstehen. Und man sieht ihn unbelasteter und unter anderen Vorzeichen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass das Interesse in Deutschland an Polen noch größer wäre. Das Interesse in Polen an Deutschland ist sehr groß, unverändert. Auch hier vielleicht eine ganz eindrucksvolle Zahl. Polen ist das Land mit den meisten Menschen prozentual auf der Erde, die Deutsch lernen. 2,4 Millionen Menschen in Polen lernen Deutsch. Wir schätzen, in Deutschland lernen so irgendwo zwischen 10.000 und 30.000 Menschen Polnisch. Da kann man noch was verbessern, glaube ich.
Wie ist denn Ihr Polnisch?
Nostaram Szermowicz po polsku.
Ah ja, Sie können mir jetzt sonst was erzählen.
Ich bemühe mich, Polnisch zu sprechen, habe ich gesagt.
Okay, gut. Dann unterbrechen wir jetzt hier noch einmal für die Schlagzeilen und sprechen dann über Deutschland, Frankreich und Polen, das Weimarer Dreieck. Auch das Weimarer Dreieck, diese lose Verbindung Deutschlands, Frankreichs und Polens, hat in mehr als 2 Jahrzehnten gute und schlechte Zeiten durchlebt. Kai-Olaf Lang, Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kommt zu dem Schluss: Bislang war das Weimarer Dreieck mehr Chance als Handlungsraum. Die Außenminister der drei Länder wollten mit ihrer gemeinsamen Erklärung zur Zukunft Europa ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Versöhnung, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, ein Zeichen der Versöhnung und der Freundschaft. Es sollte ein informelles Dialogforum werden, ohne vertragliches Regelwerk, ohne eigenes Sekretariat, auch ohne Budget. Eine charmante Idee, aber sowas hat Vor- und Nachteile. Denn wenig Struktur kann manchmal auch bedeuten wenig Verlässlichkeit. Dann kann man sicherlich mit interessanten Zahlen aufwarten, dass allein seit der Gründung vor 21 Jahren insgesamt 18 Mal die Außenminister der Länder zusammengekommen sind oder es 8 Mal einen Weimarer Gipfel gab, als auch die Staats- und Regierungschefs Zeit füreinander fanden. Aber das sind eben Zahlen, die vielleicht eher die Statistiker interessieren und sagen wenig darüber aus, wie viel Interesse, Verständnis, Kenntnis und Neugier für die jeweils anderen bei Deutschen, Franzosen und Polen geweckt wurden. Diplomatie direkt, Botschafter im Gespräch. Meine Gäste sind heute Dr. Susanne Wasum-Rainer, deutsche Botschafterin in Paris, und Rüdiger Freiherr von Fritsch, deutscher Botschafter in Warschau. Frau Wasum-Rainer, Herr Fritsch, ich habe ja schon gesagt, Weimarer Dreieck, das ist irgendwie auch so eine Sache, damit beschäftigen sich einige, aber nun wirklich nicht alle. Wobei die Idee ist faszinierend, die die Außenminister damals 1991 zu Papier gebracht haben, auch in dieser gemeinsamen Erklärung. Warum, denken Sie, ist so wenig daraus geworden?
Es ist unendlich viel daraus geworden. Das Weimarer Dreieck war die geniale Idee eines großen deutschen Außenpolitikers, Hans-Dietrich Genscher, der zu einem Zeitpunkt, als Deutschland jedes Interesse hat, dass diese die Freiheit, ja, entlassen kann man nicht sagen, sich erkämpft habenden Länder östlich von uns auf dem Weg nach Europa strebten, dass dieser Weg gelingen könne. Und Deutschland hat diesen Weg nach allen Kräften unterstützt, etwas im Übrigen, was uns in Polen bis heute sehr gedankt wird. Man weiß, wie sehr wir Anwalt Polens auf dem Weg in die europäischen und transatlantischen Strukturen gewesen sind. Und Hans-Dietrich Genscher hat erkannt, dass es am besten gelingt, wenn das nicht ein deutsches Exklusivprojekt ist, sondern wenn wir dabei auch die Unterstützung unseres wichtigsten Partners haben, Frankreich. Und das ergänzte sich mit einem französischen Interesse. Frau Wasum-Reiner hat darauf schon hingewiesen, dass hinsichtlich der Erweiterung die ostmitteleuropäischen Staaten etwas anders gelagert war und bis heute etwas anders gelagert ist, von Anfang an eingebunden zu sein. Und die Idee war, lass uns gemeinsam alles tun, dass dieses Land, das große Land Polen, seinen Weg nach Europa findet. Und das ist eine Erfolgsgeschichte gewesen. Das ist gelungen. Insofern hat das Weimarer Dreieck damit einen ganz wesentlichen Zweck erfüllt. Und darüber hinaus ist es natürlich immer von Bedeutung gewesen, dass sich die Institutionen dieser Länder getroffen haben, die Menschen dieser Länder begegnet sind, weil es auf diese drei Länder in Europa so ankommt. Das Weimarer Dreieck hat ein Stück weit damit seine Aufgabe erfüllt, aber ich glaube, es hat heute unverändert eine Chance. Und zwar dann, wenn es diesen drei Ländern gemeinsam gelingt, Projekte anzustoßen und aufzugreifen, die über das unmittelbare Interesse dieser drei hinausweisen und im Interesse ganz Europas zu sein. Und das gibt es immer wieder. So gibt es beispielsweise eine Initiative der Außenminister der drei Länder, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union voranzubringen. Das geht langsam, aber einen guten Weg. Hier kommt aus dem Kern dieser drei Länder etwas, was potenziell alle interessiert. Mhm. Und das, glaube ich, ist das unveränderte Potenzial dieser drei Länder.
Na gut, Sie haben gesagt, zum Teil hat sich die Aufgabe, die sich die Außenminister damals vor 21 Jahren gegeben haben oder gestellt haben, hat sich erledigt. Dennoch, auf der anderen Seite, die Gespräche ruhten drei Jahre lang komplett. Erst im letzten Jahr wurde wieder ein neuer Anlauf gemacht. Und seitdem ist ja auch viel die Rede von Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks. Frau Wasum-Reiner, wer sollte denn oder wer kann denn dieses Dreieck wiederbeleben? Haben Sie da eine Idee?
Ja. Zunächst mal möchte ich das aus meiner Sicht wirklich unterstreichen, was Herr von Fritsch gesagt hat. Die Bedeutung des Weimarer Dreiecks nach 1991 kann man gar nicht hoch genug einschätzen. In der Tat, es gibt jetzt einen Moment, wo das Weimarer Dreieck zunächst mal, so scheint es, wichtige Aufgaben erfüllt hat und wo man sich überlegen muss, wie kann man mit diesem kostbaren Dreieck umgehen. Und bei meinen französischen Gesprächspartnern, da höre ich sehr viel stärkeres Interesse an dieser Gruppierung, als das je in der Vergangenheit war. Also wir sind Nachbarn von Polen, aber Frankreich sucht viel engere Beziehungen mit Polen. Auch dort ist das historisch das Verhältnis nicht ganz einfach. Das heißt, es gibt ein jenseits dieser Osterweiterung der Europäischen Union ein eigenes französisches Interesse. Lasst uns dieses Format nutzen, sodass wir, die größten Länder dieser Union sind, noch stärker zusammenarbeiten können und genau auf dem Weg zu einer Intensivierung noch, zu einer weiteren Integration Europas zusammenarbeiten. Das heißt, mir ist gar nicht bange um die Zukunft, weil es fast noch mehr Eigeninteresse jetzt bei allen drei gibt, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, wo wir auch tatsächlich den polnischen Partner zu uns genommen haben mit diesem Format und jetzt gemeinsam zu neuen Zielen aufzubrechen.
Also das heißt, da hat sich auch innerhalb der Beziehungen, der Augenhöhe, sage ich mal, wie man immer so schön sagt, was verändert?
Nicht der Augenhöhe, aber wirklich der Bedeutung, die jeder diesem Dreieck beimisst und dem eigenen Interesse, das jeder der Partner an dieser Beziehung hat, hat sich vielleicht etwas geändert.
Herr von Fritsch, Sie haben so unterstützend genickt, als Frau Wasum-Reiner auch über das französische Interesse an Polen gesprochen hat. Das nehmen Sie auch so wahr im Land?
Absolut, absolut. Das kann ich Gesprächen mit meinem französischen Kollegen in Warschau entnehmen, mit dem ich mich übrigens immer auf Deutsch unterhalte, ein Elsässer, ist auch eine Besonderheit. Ja. Im Vorgänger haben wir immer Französisch gesprochen, da geht das hin und her. Das ist genau so. Wir müssen jedes Interesse haben, gerade im Moment, dass unsere Partner im Westen, im Süden Europas ein Interesse an Ostmitteleuropa und am Osten behalten. Wir haben über die letzten Monate, über die letzten zwei Jahre sehr stark über das Mittelmeer nach Süden geschaut, aus guten Gründen, weil dort die Arabellion stattgefunden hat, der arabische Frühling, der inzwischen in eine neue interessante Normalität übergeht. Und gerade in diesem Format haben wir versucht, dafür zu sorgen, dass das Interesse nicht ganz dafür verloren geht. Was passiert denn eigentlich in der Ukraine? Was passiert denn eigentlich in Weißrussland? Wie kann es uns dauerhaft gelingen, ein gutes Verhältnis zu Russland zu gestalten? Das ist ein Interesse, das besonders Deutschland und Polen verbindet. Aber dass wir auch in diesem Format gemeinsam dann mit Frankreich voranbringen können. Und Sie haben die Frage gestellt, vielleicht noch die eine Antwort darauf, wer kann das voranbringen? Jeder. Das Gute ist, niemand hat Patentschutz auf das Weimarer Dreieck. Jeder, der eine gute Idee hat, was kann in diesem Dreierformat Sinnvolles angestoßen werden, um eine neue Initiative in Europa im Bereich der Landwirtschaftspolitik, der Kultur, ganz gleich wo, vorangebracht werden, kann und sollte das tun. Das passiert doch.
Vielen Dank für Ihre Sendung im Weimarer Dreieck.
Ja,
genau. Aber Sie haben eben das Stichwort schon gegeben. Herr von Fritsch, da wäre ja schon aus dem Dreieck fast mal ein Viereck geworden, beziehungsweise Russland saß ja auch schon einige Male oder einmal Sie wenigstens
haben,
mit am Tisch.
Genau, Sie haben völlig recht. Die Außenminister insbesondere haben großen Wert darauf gelegt, in jüngerer Zeit jeweils einen Partner mit hinzuzubitten. Und wir haben versucht, deutscherseits vielleicht auch ein wenig damit das polnisch-russische Verhältnis insbesondere zu befördern. Aus diesem Dreieck heraus ist auch mit einer Initiative gekommen, die jetzt sehr konkrete Früchte trägt. Das ist ja nicht immer nur abstrakt, was Politik macht. Das ist ja manchmal wirklich, hat es dann ganz konkrete Ergebnisse. Und da ging es um das Kaliningrader Gebiet, das frühere nördliche Ostpreußen, wo ein großes Interesse dort und in Polen besteht, einen kleinen Nachbarschaftsverkehr zu gestalten, Wirtschaftsaustausch und anderes mehr. Und durch eine in diesem Format gestaltete Initiative ist das gelungen und passiert gerade.
Nochmal zu dem Punkt, Frau Weisum-Reiner, den wir vorhin auch besprochen haben, als es um die bilateralen Beziehungen oder die Freundschaften ging, also zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland und Polen. Wenn wir uns jetzt dieses Dreieck nochmal angucken, auch da nochmal die Frage, wie wichtig ist da zivilgesellschaftliches Engagement?
Das zivilgesellschaftliche Engagement und Interesse ist immer die andere Seite derselben Medaille. Sie können nicht politische Beziehungen versuchen zu entwickeln und die Zivilgesellschaft vergessen, dann bauen sie ein Luftschloss. Das heißt, das muss immer das allererste Ziel sein, diese Basis zu bauen, das Interesse zu wecken. Nur dann schaffen sie überhaupt die Voraussetzungen, dass man sich versteht. Man muss sich kennen. Ich habe irgendein Buch gelesen über die erste Begegnung von Adenauer und de Gaulle. Und der erste Satz von de Gaulle war, das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe oder als man mir gesagt hat. Das ist es eben. Man muss sich begegnen. Das heißt, das gilt im Weimarer Dreieck genauso wie für alle anderen Beziehungen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Und wir müssen alles tun. Und es gibt ganz viele Projekte, wo man versucht, das im Dreier oder wo man Voraussetzungen schafft, dass es auch im Dreier-Kontext stattfindet. Wir sind halt Nachbarn von beiden. Und die sind nicht Nachbarn von sich, aber wir sind in der Tat eine Brücke und beide Länder wollen, suchen diesen Kontakt und nutzen uns für diesen Kontakt.
Und Sie haben schon gesagt, Herr von Fritsch, auch wichtig, zwar nicht als exklusiver Dreierclub, aber als im Grunde genommen als lose Vereinigung, die auch offen ist für andere, schon auch innerhalb Europas da noch etwas anzustoßen.
Ganz genau so sehe ich es.
Lassen Sie uns vielleicht die letzten Minuten, die wir noch haben, ein bisschen nutzen, um über die Zukunft zu sprechen. Also das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht. Es gibt große Feste, die im nächsten Jahr zu feiern sind. 50 Jahre Élysée-Vertrag. Es gibt 21 Jahre den deutsch-polnischen Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag. Wenn Sie jetzt noch mal auf Europa blicken, auch als Diplomaten, in schwierigen Zeiten zugegebenermaßen reden wir miteinander. Wie ist es Ihnen da so ums Herz? Bang? Oder worin sehen Sie die größten Chancen, Frau Weisum-Reiner?
Mir ist nicht bang. Ich weiß aber, dass sich Europa in einem Moment einer Bewährungsprobe befindet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Europa dem Rest der Welt zeigen wird, wie gut es mit den eigenen Problemen umgehen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns gelingt, die Chance dieser Krise zu nutzen, um einen Sprung nach vorne zu machen. Das bedarf Mut, das bedarf Menschen, die Visionen haben, das bedarf manchmal ein Aufgeben von etwas, zunächst was man hat, um dann noch mehr zu bekommen, aber das muss man gehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es uns auch gelingen wird, das an die Menschen weiterzugeben. Dafür arbeiten wir im Ausland, dafür arbeiten unsere Politiker und diese drei Länder, die wir hier sozusagen symbolisieren, da gibt es einen festen Willen, diesen Weg so zu gehen.
Herr von Fritsch?
Natürlich stehen wir vor ganz großen Herausforderungen in Europa. Das ist ja unstrittig, das weiß ja jeder. Aber wie Frau Weisum-Reiner schon gesagt hat, bietet diese Krise große Chancen. Ich bin überzeugt, dass diese Krise am Ende dazu führen wird, dass sich die europäische Integration vertieft. Denn eines ist klar, es gibt für Deutschland keine Alternative zur europäischen Integration. Und wir werden
für die anderen auch nicht
daran festhalten und für die anderen stellt es sich ganz genauso dar. Aus den Gründen, die wir vorhin schon besprochen haben. Und diese Krise hat gezeigt, auch wo Defizite der Konstruktion noch vorhanden sind. Und wir werden uns jetzt daran machen. Es gibt Vorschläge des Außenministers, der Kanzlerin aus jüngster Zeit, die im Übrigen auch belegen, dass Deutschland genau diese Konzepte vorlegt und diese Führung zeigt, die uns abverlangt wird. Wir werden mit Europa weiter vorangehen. Und wir haben in der Geschichte schon vielfältige Krisen gemeistert. Und daher bin ich zuversichtlich, dass uns auch gelingen wird, diese zu meistern.
Dann will ich mal am Ende unserer Diskussion den französischen Philosophen André Glücksmann zitieren, unlängst in einem großen Spiegel-Interview. Da sagte er, die heutigen Eliten leiden unter der intellektuellen Krankheit der Kurzsichtigkeit. Das heißt, er vermisst genau heute so etwas wie Vision. Er führt auch an, de Gaulle und Adenauer damals, ja, mit einem besonderen Auftrag, mit Ideen für die Zukunft. Mangelt es daran, Frau Wasumreiner?
An Ideen für die Zukunft mangelt es nicht. Es braucht den Mut, die Schritte zu gehen, die man gehen muss. Man kann sich die Frage stellen, wie wünschen wir uns, dass Europa in 20 Jahren aussieht? Und wir können sagen, wir hoffen, dass dann alle europäischen Partner Mitglied des Euros sind, dass wir einen starken Euro haben, eine gemeinsame Regierung. Okay, dann machen wir jetzt den ersten Schritt.
Ich glaube, die Tatsache, dass wir im Moment ja nicht nur wie das Kaninchen auf Europa schauen, sondern bei allem, was wir für Europa tun, auf Europas Zukunft in der Welt blicken, zeigt, dass dieser weite Blick vorhanden ist. Dass wir den Blick darauf haben, wie kann ein Deutschland in Europa, wie kann ein Polen in Europa, wie kann ein Frankreich in Europa die Zukunft in dieser internationalen neuen Arbeitsteilung erfolgreich bestehen. Das, denke ich, unterstreicht, wie sehr das im Blick ist. Und das stellt uns vor, diese Aufgabe, dieses Europa neu zu gestalten, neu aufzubauen, dabei allerdings vor allem eines zu tun. Das scheint mir eine besondere Herausforderung, das sehe ich auch als Herausforderung für unsere Arbeit, dafür zu sorgen, dass Europa die Zustimmung der Menschen behält. Und dazu gehört auch eine klare Überlegung darüber, was soll dauerhaft bei den Nationalstaaten bleiben. Mhm. Also bestimmte Fragen der Kultur und der Bildung. Und Menschen brauchen Identität. Wenn man so einen Großraum schafft wie dieses Europa und traditionelle Grenzen mehr und mehr auflöst, ist umso wichtiger, dass Menschen gleichwohl Verwurzelung behalten. Europa allein ist eine schwierige Identität. Man braucht regionale, nationale Verwurzelung. Das zu bewahren, das sehe ich als eine ganz große Herausforderung, die man nicht aus dem Blick lassen darf. Wenn es das gelingt, dann wird es uns gelingen, die Zustimmung der Menschen zu Europa zu bewahren und Europa voranzubringen.
Dann kommen wir jetzt noch als letzte Frage auf das, warum Sie ja auch hier heute waren, nämlich als Diplomaten, Ihre Rolle als Diplomaten. Wenn Sie an die Zeit, an Ihre Erfahrungen zurückdenken, Sie wirken ja immer in zwei Richtungen. Das heißt, Sie repräsentieren auf der einen Seite Deutschland in dem Land, in dem Sie zu Gast sind. Auf der anderen Seite wollen Sie im Inland, nämlich in der Heimat, zum besseren Verständnis beitragen. Wo müssen Sie manchmal mehr Überzeugungsarbeit leisten? In der Heimat oder in Ihrem Gastland?
Das lässt sich so gar nicht festmachen, glaube ich. Das lässt sich so gar nicht festmachen.
Ne?
Das ändert sich. Das ist von Aufgabe zu Aufgabe. Also beispielsweise habe ich im Moment sehr viel damit zu tun, ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe, deutsche Energiepolitik in Polen zu erklären. Warum haben wir die Energiewende so vollzogen, wie wir es getan haben? Warum glauben wir, dass es gut ist? Und warum kann es uns gelingen, weil man mit grüner Wirtschaft eben tatsächlich Geld verdienen kann und gleichzeitig ein Stück weit auch die polnischen Nervositäten nach Deutschland zu vermitteln? Wir haben drei Aufgaben als Diplomaten. Wir beraten, wir erklären, wir werben. Wir beraten unsere Regierung, indem wir versuchen, das Land, in dem wir zu Gast sein dürfen, zu verstehen. Wir versuchen, unser Land dem Gastland zu erklären. Und wir versuchen, für unsere Konzepte zu werben, weil wir beispielsweise glauben, dass unsere Energiepolitik gut ist.
Das war eine gute Antwort, aber Sie sind mir ausgewichen. Frau Wasumreiner?
kann es auch nicht so auf den Punkt bringen wie Sie. Es ist, glaube ich, auch in beide Richtungen muss man den gleichen Zeitaufwand, das gleiche Engagement zeigen. Der Außenminister Fabius hat mal gesagt, vor kurzem dem Minister, dass es ihm sehr leid tut, dass in Frankreich, denkt man, in Deutschland laufen nur Franzosen herum, die alle bloß kein Französisch sprechen, sondern dass es tatsächlich andere Menschen sind und andere Kulturen und dass es deswegen so viel Erklärungsbedarf gibt. Und das ist ein Erklärungsbedarf, den der mir jedenfalls Spaß macht. Man sieht auch das eigene Land sehr viel präziser, wenn man die Frage bekommt, wieso macht ihr das so und nicht anders? Wieso macht ihr das nicht wie wir? Wir können voneinander lernen. Ich versuche es zu erklären. Ich versuche zu begleiten diese vielen, vielen politischen Absprachen, die getroffen werden, ohne dass die Botschaft beteiligt ist, dass man anschließend in sehr vielen Gesprächen erläutert, warum das so ist, warum wir diesen Gedanken hatten, warum wir glauben, dass das richtig ist. Und hier in Deutschland versuche ich zu erklären, warum die Franzosen diesen Weg nun nicht gleich mitgehen konnten. Wenn man beide Seiten betrachtet, bekommt man ein sehr viel vollständigeres Bild dieser Welt, als man das nur mit der einen Seite hätte.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Dr. Susanne Wasum-Reiner, der deutschen Botschafterin in Paris, Rüdiger Freier von Fritsch, dem deutschen Botschafter in Warschau. Bedanke mich beim Auswärtigen Amt, dort waren wir heute zu Gast. Und natürlich bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Applaus